hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Ulfes, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute einen anderen Kurswechsler hier vor mir sitzen. Hallo Didi.
Hallo, moin.
Ja, wir haben uns ja heute getroffen, um eine coole Episode aufzunehmen. Und zwar haben wir uns einen Titel überlegt, Rahmenbedingungen für Höchstleister-Teams. Wir wollen einfach mal gucken, wie Teams eigentlich zusammenarbeiten und was es eigentlich braucht, damit Teams halt irgendwie erfolgreich zusammen sind. Wir werden dabei so ein Modell von dem Patrick Lencioni sozusagen zur Unterstützung dazu nehmen, dieses Modell 5 Dysfunctions of a Team. Manch ein Hörer hat das vielleicht schon mal irgendwie gehört oder sogar das Buch gelesen. Genau, aber zuerst wollen wir mal so ein paar Begriffe definieren, weil das hilft ja am Anfang, um mal irgendwie eine gemeinsame Sprache zu einem Thema zu entwickeln. Wir sprechen ja ganz oft von sowas wie Selbstorganisation, ne? Also viele Teams sollen ja irgendwie selbstorganisiert arbeiten. Was verstehen wir eigentlich darunter? Didi, hau doch mal rein.
Oh, selbstorganisierte Teams. Ja, das hat viele Aspekte sozusagen, die Selbstorganisation. Und ich hatte tatsächlich heute Vormittag ein Gespräch mit einer Kollegin, die genau das gefragt hat, hey, wie können wir das eigentlich irgendwie bei einem Kunden so explizit behandeln, dass wir irgendwie dieses Thema da reinbringen? Und wir sind auch wieder zu dem Schluss gekommen, dass es im Grunde genommen nur sinnvoll ist, mit dem Gegenüber, ob das jetzt ein Kunde ist oder wer auch immer, auf jeden Fall mit jemandem, mit dem du daran arbeiten willst, erstmal gemeinsam diese Definition tatsächlich herbeizuführen, ne, damit du ein gemeinsames Verständnis darüber bekommst, was heißt denn eigentlich Selbstorganisation, um darüber auf den Weg zu kommen, was will ich denn damit eigentlich erreichen, weil das höre ich so oft, ne? Die Leute sagen irgendwie, ja, wir wollen selbstorganisierte Teams, wir wollen, dass die alle mehr Verantwortung übernehmen, das sagen Führungskräfte ganz häufig und so weiter, dann aber auch mal zu hinterfragen, also warum genau wollt ihr das, was bedeutet das für euch und im dritten Schritt zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin. Darum ist das, kann ich da nur meine Perspektive irgendwie darstellen, was das eigentlich heißt. Und das ist auch der Grund, warum wir auf diese 5 Dysfunktionen gekommen sind. Das heißt, diese Dysfunktionen ins Positive formuliert und umgekehrt sind eigentlich genau die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit ein Team hochgradig eigenverantwortlich arbeiten kann. Es sind eher softe Themen sozusagen und softe Punkte, die häufig auch gar nicht so einfach zu greifen sind. Ich kann die Punkte einfach mal nennen, weil das beschreibt dann diese Rahmenbedingungen einfach ganz gut, wie selbstorganisierte Teams gut miteinander arbeiten können. Da wird häufig davon gesprochen, dass Vertrauen da sein muss. Also, dass du deinen Teammitgliedern vertraust und dass du Konfliktbereitschaft aufweist, dass du die Fähigkeit hast, Commitments abzugeben und dich auch daran hältst, dass du auch gegenseitig Verantwortung übernimmst. Das heißt, nicht nur für dich, sondern auch für und mit deinen Teammitgliedern gemeinsam und zielorientiert unterwegs bist. Das ist sozusagen, das können Rahmenbedingungen sein, damit das gut funktioniert, damit Selbstorganisation, da gehören natürlich noch ein paar harte Fakten drumherum dazu, damit Selbstorganisation gut funktioniert. Aber das sind, glaube ich, so die Voraussetzungen, die der Autor an der Stelle, glaube ich, ganz gut getroffen hat.
Da werden wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Für mich ist sowas wie Selbstorganisation auch, dass ich möglichst wenig Abhängigkeiten zum Beispiel habe. Ne? Wenn ich als Team pausenlos, du hast das Thema Führungskräfte ins Spiel gebracht, irgendwie um Erlaubnis fragen muss, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen, oder ich brauche andere Teams, andere Organisationseinheiten im selben Unternehmen, von denen ich irgendwie abhängig bin, um irgendwie mein Ergebnis zu erzielen und. Ne? Das sind alles so Faktoren für mich, die, also ich nenne es mal so Hygienefaktoren, die überhaupt erstmal da sein müssen, damit ich diese Verantwortung als Team überhaupt übernehmen kann. So, und wenn wir vielleicht kurz mal beschreiben, wie wir das eigentlich als Kurswechsel Unternehmensberatung machen. Wir sind aktuell 10 Berater in unserem Team und wir sagen ja auch, wir sind so eine Art Höchstleister-Team, was hochgradig selbstorganisiert funktioniert. Wie guckst du da auf uns? Wie sind da für uns so die Rahmenbedingungen? Ohne dass wir schon, sag ich mal, auf diese Dysfunktionen eingehen.
Wie sind da für uns die Rahmenbedingungen? Also das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein großer Schlüssel, ne? Dass wir wenig Verknüpfung oder Abhängigkeiten haben zueinander, untereinander, was zum Beispiel das Treffen von Entscheidungen angeht. Also wir haben ganz zu Beginn ja eigentlich für uns so ein paar Dinge festgelegt, wo wir zum Beispiel Entscheidungsrahmen definiert haben und gesagt haben, das kann jeder für sich entscheiden, ist so die eine Stufe, da brauche ich keinen Fragen, sondern das kann ich einfach machen. Die Themen haben wir gesammelt und uns angeguckt und das wird jetzt halt gelebt, das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz gut. Dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch Dinge, wo es sinnvoll ist, sich nochmal rückzuversichern mit einem anderen Kollegen, da nochmal drüber zu gucken, sich vielleicht einen Rat zu holen oder so, beispielsweise wenn es um Tagessätze geht oder so, wie wir das einschätzen oder keine Ahnung, solche Dinge, da glaube ich, macht es Sinn, dann nochmal zu zweit drüber zu gucken und sich darüber zu unterhalten, bevor die Entscheidung getroffen wird. Und dann gibt es Dinge, die im Plenum entschieden werden und wo alle ein Mitspracherecht haben und geguckt wird, dass alle da auch mitgehen bei bestimmten Entscheidungen. Also das Thema Entscheidungsfindung, glaube ich, das haben wir ganz gut gelöst und das ist eine Rahmenbedingung, die sehr sinnvoll ist.
Genau, und wir haben ja auch alle unterschiedliche Erfahrungen beim Treffen von Entscheidungen, ne? Und es gibt halt Kollegen, denen fällt das total leicht, ne, da die Verantwortung zu nehmen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Es gibt andere, die sich vielleicht einmal mehr beim Kollegen rückversichern, aber es gibt halt eben keine formelle Macht, die wir da irgendwie um Erlaubnis fragen, sondern es gibt halt nur uns und es gibt halt kein Oben und Unten oder Ähnliches, ne? So, das ist natürlich eine andere Voraussetzung als in vielen anderen Unternehmen.
Genau.
Ja, das haben wir mal so als Basis besprochen. Dann lass uns doch mal einsteigen in diese Dysfunktion. Ne? Das ist ja so eine Pyramidenform. Ne? Wir können ja auch mal einen Link in die Shownotes setzen, falls sich das jemand parallel zum Hören halt irgendwie visuell anschauen möchte. Und wir gehen das jetzt einfach mal so von unten nach oben in dieser Pyramide durch und schauen mal, wie diese Rahmenbedingungen oder diese Voraussetzungen, um als Team da halt super erfolgreich zu sein, was es dafür braucht. Fang doch mal an.
Also ganz unten in dieser Pyramide kann man sagen, ist die Basis sozusagen, damit, um die oberste Spitze gleich nochmal zu nennen, damit Ergebnisorientierung fokussiert stattfinden kann, ist die absolute Basis ein, das Wort Vertrauen beschreibt das ganz gut, ja, dass du dir im Team, ich beziehe das jetzt mal nur auf ein Team, dass dann maximales Vertrauen herrscht untereinander, füreinander und die Basis wiederum für Vertrauen oder damit du Vertrauen schöpfen kannst und deinen Kollegen vertrauen kannst, ist meiner Meinung nach Transparenz. Also, dass du Transparenz in das reinbringst, was du tust, in alles, was so passiert, ist, glaube ich, eine super Basis, um Vertrauen aufbauen zu können. Und wir sind ja auch immer ganz gut connected zu Dingen, die nicht so gut funktionieren. Das heißt, die negative Ausprägung sozusagen, das heißt, wenn du diese Dysfunktion tatsächlich feststellst, die Negativausprägung, wäre das sowas wie fehlende Offenheit. Dass, wenn du merkst in deinem Team, da wird nicht offen untereinander und miteinander kommuniziert, da wird getuschelt, wird mehr übereinander geredet, anstatt miteinander, das sind alles so Indikatoren, sag ich mal, wo ich sagen würde, da ist was nicht in Ordnung, da gibt es eine Dysfunktion genau auf dieser Ebene und da würde ich halt gucken, wie bekomme ich das hin, dass ich von einer nicht vorhandenen Offenheit hinkomme zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Ja, ergänzen würde ich dann nochmal, Vertrauen ist die eine Facette, ich glaube Zutrauen könnten wir ganz gut noch ergänzen, ne? Dass das Zutrauen untereinander, dass jeder halt im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie das Bestmögliche für das Teamergebnis halt irgendwie macht, ne? So offen Dinge zu thematisieren, ja, das ist so dieses Vertrauensthema, aber manchmal hast du dann, und jetzt bin ich auch wieder bei diesem Störungsgedanken, natürlich auch so dieses, ach nee, der Kollege strengt sich nicht richtig an oder packt ihr das überhaupt? Sind die Fähigkeiten ausreichend oder ähnliches? So, ne, das könnte dann auch zu Störungen natürlich führen. Ne? Und da sozusagen diese Haltung zu entwickeln, jeder versucht jetzt hier sein Bestmögliches, um zum Teamerfolg zu führen oder so, das ist eine gute Voraussetzung, um sozusagen als Team da erfolgreich zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Genau. Ja, was haben wir noch zu vertrauen? Wenn du derartige Beobachtungen hast, was tust du zum Beispiel, wenn du Teams begleitest? Oder hast du irgendein Beispiel vielleicht, ne, dass die Hörer das sich noch besser vorstellen können?
Ein Beispiel für fehlende Offenheit, meinst du?
Genau. Und hab das also Vertrauen leidet.
So. Ja, genau. Also das im Grunde genommen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist für mich so ein Indiz auf jeden Fall, wenn ich irgendwie sehe oder wenn Leute das auch ansprechen und aussprechen, zu sagen, ja, bei uns im Team, oh, da wird echt mehr übereinander geredet, anstatt miteinander. Dann muss ich natürlich herausfinden, warum ist das so und welche Themen werden da denn eigentlich behandelt, wenn die Leute übereinander reden, anstatt miteinander. Und da würde ich schon versuchen, mit dem Team in Dialog zu kommen und das besprechbar zu machen, was denn da tatsächlich Phase ist und zu überlegen, ob das nicht etwas ist, was allen ein Bedürfnis ist auch. Also vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube, da würde jeder auch recht schnell einen Haken hintermachen und sagen, ja, ich würde das schon gut finden, wenn wir uns hier gegenseitig vertrauen im Team. Und ja, okay, und was glaubst du, wie schätzt du das ein, die vertrauensvolle Zusammenarbeit hier im Team? Da kann jeder mal irgendwie für sich bewerten und diese Bewertung teilen und wir können darüber ins Gespräch gehen und überlegen, warum denn möglicherweise. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Leute an der Stelle, auch wenn es die negative Ausprägung von Vertrauen ist, maximal offen sind und diese Dinge ansprechen. Ne, darum ist es, denke ich, auch unten die Basis, um die Rahmenbedingungen zu schaffen für ein hochperformantes Team, dass eben dieses Vertrauen da ist. Und wenn ich darüber ins Gespräch gehen kann und das ja ein Stück weit strukturiert tue, die Leute damit einer Offenheit rangehen, dann kann ich diese Themen auch klären und darüber ins Gespräch kommen, dieses Thema Vertrauen überhaupt zum Gegenstand zu machen in dem Team.
Mir fällt ein Beispiel ein, da habe ich als Agile Coach ein Team mal begleitet. Das war ein hierarchisches Unternehmen, also das Team war nicht so ganz selbst organisiert, sondern es gab einen Teamleiter, die haben zwar nach Scrum gearbeitet mit Product Owner und Scrum Master, aber trotzdem gab es den Teamleiter, der Bestandteil des Teams war. Ich formuliere das so vorsichtig, weil je nachdem, mit welchen Menschen du gesprochen hast, haben die gesagt, nee, der Teamleiter gehört doch nicht zum Team, ne, der ist doch Chef. Aber andere haben gesagt, nee, klar ist der Bestandteil und das war nicht ganz einfach. Und da habe ich in Einzelgesprächen ganz oft diese Aussage bekommen, ja, ich werde doch jetzt hier nicht irgendwas kritisieren, wenn der Chef dabei ist. Was denkt er dann von mir, solange ich da auch in diesem Abhängigkeitsverhältnis bin, irgendwie beurteilt zu werden am Jahresende, werde ich doch jetzt hier nicht offen etwas kritisieren. Und da hast du als Symptom sozusagen ja sehr schnell gespürt, dass dieses gegenseitige Vertrauen auch untereinander, aber vor allem in Richtung des Chefs, da halt einfach nicht gegeben war. So, ne? Und das, wie ich dann damit umgegangen bin, ich habe natürlich versucht zu ermuntern, da offen mit kritischen Dingen umzugehen. Ja? Ermuntern ist immer so die eine Facette, das ist so auch so ein bisschen bla bla. Unterm Strich haben sie dann für sich einen Weg gefunden, das klingt jetzt auch wieder so banal, aber sie haben mal so ein Teamfrühstück organisiert, wo sie dann so ins Plaudern gekommen sind und auf einmal hat dann während dieses Frühstücks jemand halt irgendwie so einen kritischen Punkt angesprochen und alle anderen haben gemerkt, ah, das tut gar nicht weh und auch der Chef war dabei oder so. Das ist jetzt kein Appell irgendwie, ja, macht alle Teamfrühstück oder so. Aber auch solche geselligen Dinge, also soziale Dinge einfach mal zu organisieren, kann schon helfen, irgendwie die anderen Menschen im Team besser kennenzulernen und auch über diesen Weg dann festzustellen, ach, das ist ja, sind alles nette Menschen und ich kann auch mal was Kritisches durchaus ansprechen. Ne? Also da muss sicherlich jedes Team natürlich in Abhängigkeit vom Umfeld so den eigenen Weg finden oder so, aber das soll einfach nur ein Beispiel sein, dass es gar nicht so große Dinge braucht, ne? Um sich da halt auch als Team zu verbessern. Ne?
Ja, absolut.
Ja, gucken wir vielleicht mal auf die nächste Ebene in unserer Dysfunktionen-Pyramide. Was kommt denn da?
Da kommt Konfliktbereitschaft als positive Ausprägung, als positive Rahmenbedingung, die es, denke ich, braucht, um ein gutes Team zu werden, heißt einfach die Fähigkeit zu haben und den Mut zu haben, vor allen Dingen Konflikte anzusprechen, offen anzugehen, natürlich mit dem Ziel, da irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Ne? Also die negative Ausprägung, die Dysfunktion, finde ich ganz wunderbar beschrieben mit künstlicher Harmonie. Das ist was, kenne ich auch aus verschiedenen Situationen, wo halt eben die Konfliktbereitschaft nicht da ist und man eher so über Dinge hinweglächelt, ne? Wo jeder vielleicht sogar im Team genau weiß, das ist ein kritisches Thema oder so und ich spreche es lieber nicht an, mache lieber einen Joke drüber oder so oder lächle drüber hinweg oder sag halt einfach gar nichts, geh so drüber hinweg und dann ist es auch kein Thema mehr. Das sieht dann von außen immer so aus, wow, das ist ein Team, ey, die verstehen sich aber richtig gut, ne? Naja, das tun sie aber nur an der Oberfläche und das ist eher eine künstliche Harmonie. Und das ist eher ein harmonisches Team, meiner Meinung nach, wenn die Konfliktbereitschaft da ist, wenn ich mich traue, Dinge anzusprechen. Das können einfache persönliche Feedbacks sein und da ist es ähnlich zu dem Phänomen, was du vorhin in deinem Beispiel beschrieben hast, dass wir häufig ja auch feststellen, wenn irgendwie wenn es einen Kollegen gibt in einem Team und derjenige, an demjenigen entzündet sich irgendwie ein Problem, weil er sich irgendwie komisch verhalten hat, weil er irgendwas getan hat, was andere verletzt hat oder so oder wie auch immer und der tut das immer wieder. Und dann die Frage, hast du ihm das mal gesagt? Bist du der Meinung, dass der das weiß? Merkt er das überhaupt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das kann ich dir aber nicht einfach sagen. Und dann tut man das und überwindet sich, hat den Mut und geht hin und führt so ein Gespräch und gibt demjenigen Feedback und das, was gefühlt in 99% der Fälle einem entgegenspringt, ist eine Dankbarkeit und für dieses Feedback, was einem da entgegengebracht worden ist, weil in ganz, ganz vielen Fällen die Leute das einfach nicht merken und sehr dankbar sind dafür, dass sie das Feedback bekommen haben. Und dann löst das, ist immer so häufig so ein erster Schritt, wenn Leute in einem Team diese Erfahrung gemacht haben und immer wieder machen, entsteht dann auch so ein Sog, dass es, ne, so wie du es vorhin gesagt hast, dass die merken, das tut gar nicht weh, so Dinge auch mal anzusprechen, die vielleicht offensichtlich eher kritisch sind.
Ja, da habe ich ein schönes Beispiel tatsächlich. Du warst nicht dabei, weil du hättest letztes Jahr mal an einem unserer monatlichen Kurswechseltage die Moderation übernommen, bist aber unmittelbar vorher irgendwie erkrankt und irgendwie am Tag vorher hast du dich abgemeldet und hast dann gefragt, oh, kann das irgendwer übernehmen? So, mhm. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja klar, kann ich machen und habe dann mir an dem Abend so ein paar Dinge überlegt, wie wir den Tag dann gestalten können. Und eine meiner Ideen war, dass wir die Methode nennt sich Feedback-Karussell, einfach machen. Mhm. Ne? Ich habe halt Zeit eingeräumt im Laufe dieses Tages, dass halt jeder der Anwesenden mit jedem der anderen halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, 10 Minuten, Viertelstunde, halt irgendwie spricht und da die Chance bestand, halt irgendwie so ein gegenseitiges Feedback einfach mal über die Lippen zu bringen. Und das Feedback am Ende des Tages war überwältigend positiv, ne, dass alle bei uns aus dem Team das als sehr wertvoll und wertschätzend wahrgenommen haben, mal die Chance zu haben, weil so im Alltag haben wir die Zeit halt oftmals nicht, ne, so Vier-Augen-Gespräche zu führen. Und da war jetzt einfach mal ein zeitlicher Rahmen dafür, um diese Gespräche zu führen. Ob da jetzt wirklich echte Konflikte besprochen wurden oder oftmals sind es ja dann auch so Kleinigkeiten mal in der Beobachtung oder so, ne, die man ja auch theoretisch als Konflikt bezeichnen könnte. Ich glaube, einen riesengroßen Konflikt hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht bei uns im Team. Trotzdem kann allein sowas mal helfen, um genau wie was wir eben schon hatten, festzustellen, es tut gar nicht weh, ne, jemandem mal zu sagen, Mensch, du da gestern in dem Workshop, als du dies oder jenes gesagt hast, das hat bei mir irgendwie so ein negatives Gefühl ausgelöst oder so. Da würde ich gerne mal mit dir ins Gespräch gehen oder so. Es gibt da ja auch so Feedback-Methoden, die ich nutzen kann, ob nun gewaltfreie Kommunikation oder das goldene Feedback oder derartige Dinge, um halt auch zu trainieren, offen Dinge irgendwie anzusprechen, wenn irgendwie Konflikte bestehen. Ne? Ja, dann schauen wir mal auf die nächste Ebene. Selbstverpflichtung steht da dran. Was verstehst du unter diesem Begriff?
Selbstverpflichtung. Viele kennen das auch mittlerweile unter Commitment. Das ist der englische Begriff, also Selbstverpflichtung, auch wieder gut erklärbar mit der negativen Ausprägung, mit der Dysfunktion, dass zum Beispiel getroffene Entscheidungen nicht mitgetragen werden. Ne? Heißt, wir hatten vorhin auch das Thema, wie machen wir das oder welche Rahmenbedingungen haben wir bei uns im Team, wenn eigentlich relativ klar ist, dass irgendwie bestimmte Dinge von einzelnen Personen entschieden werden dürfen, und dass aber dann trotzdem hinterher alles in Frage gestellt wird, alles wieder neu aufgeworfen wird oder einfach nicht entsprechend gehandelt wird, wie entschieden worden ist oder so, dann ist es ein fehlendes Commitment, ne? Ein fehlendes Commitment zu der generellen Abmachung, zu der Regel, die irgendwie mal entstanden ist. Es ist total okay, diese Regel zu hinterfragen, aber wenn das permanent auftritt, dass halt eben getroffene Entscheidungen nicht mitgetragen werden, glaube ich, ist das ein Problem in einem Team, weil dann entstehen halt wiederum permanent Konflikte, die gelöst werden müssen, die eigentlich unnötig sind.
Naja, oder auch, sag ich mal, so die Selbstverpflichtung dem Kunden gegenüber. Das ist so das, was mir irgendwie einfällt. Ne? Dann gibt es vielleicht Teammitglieder, die so ihre eigene Optimierung oder ihre eigenen Ziele irgendwie verfolgen und das gemeinsame Ziel, irgendwie eine tolle Leistung für den Kunden oder ein tolles Produkt zu entwickeln oder so, halt aus dem Blick verlieren. Ne? Das ist ja auch oft so ein Phänomen, auch zum Beispiel in Scrum-Teams oder so. Ne? Ist ja auch nicht aus Spaß eins der Scrum-Werte, Selbstverpflichtung oder Commitment. Ne?
Ja. Genau.
Hast du das schon mal erlebt oder irgendwo beobachtet, dass irgendwie so die Selbstverpflichtung im Team nicht so hundertprozentig ausgeprägt war?
Also dieses Commitment-Thema ist natürlich relativ, oder habe ich relativ häufig beobachtet in einem Team, wo tatsächlich das Commitment nicht so da war, wo du gerade Scrum sagst, darum komme ich drauf. Wenn wir uns committen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen in einem Sprint, das Sprintziel, da haben sich alle darauf committed und es wird die klare Abmachung getroffen, dass alle ihr Bestes dafür geben und ja auch eine realistische Einschätzung getroffen haben, dass bestimmte Dinge schaffbar sind, zum Beispiel in einem Sprint. Und wenn dann einzelne Teammitglieder anfangen, ja, die also nicht selbstverpflichtend und dem Team gegenüber, das ist die nächste Stufe übrigens, schon mal angeteasert, aber sich selbst auch nicht committen auf dieses Ziel, weil sie anfangen, irgendwie in anderen Projekten dann doch mehr Zeit zu verbringen, was einfach nicht angesagt ist, wenn wir uns doch committed haben und abgemacht haben, dass wir dieses Ziel erreichen und dafür auch alles geben als Team, und einzelne Teammitglieder anfangen, an andere Dinge zu machen und die Sache nicht so ernst zu nehmen. Wenn ich das merke, dass sie da rumhudeln und die Sache einfach nicht so ernst nehmen und sich eben nicht committen auf dieses Sprintziel, erzeugt das Unruhe im Team. Und ne, da sind wir wieder bei den unteren Stufen sozusagen. Ne? Vertrauen, Konfliktbereitschaft und so, das merke ich immer wieder. Das sind schöne Begriffe, die aufeinander aufbauen, natürlich auch sehr einen fließenden Übergang haben und sich untereinander bedingen auch teilweise.
Gucken wir mal weiter. Ne? Du hast ja schon angeteasert, was als nächstes kommt. Steig da mal ein.
Das ist die gegenseitige Verantwortung. Ne? Also Verantwortung nicht nur für mich zu übernehmen, mich zu committen, sondern auch für die anderen Kollegen im Team. Die negative Ausprägung wird häufig beschrieben mit niedrige Standards. Standards kann man auch vielleicht ersetzen durch Schwelle. Eine niedrige Schwelle, zum Beispiel, wenn ich leicht Dinge durchgehen lasse. Es gibt die Vereinbarung, ist jetzt ein Beispiel aus dem Sport zum Beispiel. Ne? Kennst du ja Hallenturniere oder so, wenn irgendwie gekickt wird, Indoorhallen, wir haben hier ehemals Werder-Sports bei uns um die Ecke. 5 gegen 5 wird gespielt und alle haben ja immer Bock, auch in der Halle zu kicken. Und angenommen, du bist mit ganz, ganz vielen Leuten unterwegs. Du bist zu 12 in einem Team, aber nur 5 können spielen. Die klare Regel, die getroffen worden ist, wir wechseln häufig durch, damit jeder in den Genuss kommt zu spielen. Weil jeder hat ja Bock zu spielen, aber es können halt nicht alle gleichzeitig spielen. Darum die Regel getroffen, wir wollen häufig durchwechseln. Dann hast du einen so einen Kollegen im Team, boah, der zieht das erstmal durch, ne? Die ersten 2 Spiele und lässt sich nicht auswechseln. Wird gerufen, geht aber nicht runter vom Feld. Tut so, als wenn er es nicht hört oder wie auch immer. Das wird die ersten Spiele wird das irgendwie durchgelassen, was nicht okay ist, weil da ist die, darum meine ich das vorhin mit der Schwelle, niedrige Standards gleich, also eine niedrige Schwelle, das wird häufig durchgelassen, bevor jemand mal den Mund aufmacht und quasi auch für die anderen im Team die Verantwortung übernimmt und sich den Typen mal nimmt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was du hier machst. Wir haben die Abmachung getroffen, wir wollen hier häufig durchwechseln, damit jeder in den Genuss kommt zu spielen. Du hältst dich nicht daran. Das ist nicht okay. Und in dem Fall übernimmt er Verantwortung nicht nur für sich, sondern das nächste Level sozusagen, sondern für das gesamte Team, weil ihm das Team wichtig ist, dass er als Team vorankommt, ob er dann gewinnt, wenn der Typ halt vom Feld ist und ein neuer reinkommt, das ist an der Stelle erstmal nicht so wichtig, aber das ist das Grundprinzip, was dahinter steckt.
Habe ich tatsächlich auch ein Beispiel aus dem Sport, komischerweise. Ich bin ja nun ein aktiver Tischtennissportler und vor etlichen Jahren habe ich in einem Team gespielt. Da gab es halt so einen Kümmerer, ne, der so für alles die Verantwortung übernommen hat. Der war Team-Captain, hat sich um die Terminkoordination gekommen. Er hat und die meisten immer auch im Auto mitgenommen zu Auswärtsfahrten und so weiter. Der hat sich so viel Mühe gegeben, aber auch anderen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen, ist ja schließlich der Teamgedanke. Mhm. Unterm Strich haben nicht wirklich viele da mitgezogen. Ne? Ein Tischtennis-Team besteht immer aus 6 Personen. Und der eine, der irgendwie gefühlt alles irgendwie gemacht hat, hat ganz oft, ich mag diese Metapher, irgendwie Bälle in die Luft geworfen und die Chance gegeben, dass andere auch mal einen fallen. Mhm. Aber eigentlich konnte er immer nur den selber wieder fangen halt. Ne? So, das tat mir auch super leid in dieser Phase. Ab und zu, ja, konnte ich mal ihn da irgendwie unterstützen. Hatte selber beruflich zu der Zeit aber irre viel um die Ohren, sodass ich da auch manchmal, um in der Metapher zu bleiben, die Hände in den Rücken genommen habe und halt irgendwie nicht verantwortungsvoll gehandelt habe. So, aber das macht sich dann früher oder später auch in der Teamleistung dann bemerkbar, ne? Weil das dann irgendwie diese gemeinsame Verantwortung für das Ergebnis und alles, was mit diesen organisatorischen Dingen zu tun hat, zu übernehmen, ist eigentlich nicht so viel verlangt, aber kann dann zu Störungen natürlich führen, wenn da nicht alle an einem Strang ziehen.
Ja, definitiv. Definitiv.
Genau. Ja, sind wir schon bei der Krone der Pyramide angekommen, die oberste Ebene, Zielorientierung. Was steckt für dich dahinter?
Genau, Zielorientierung. Ja, wir sind ja immer noch beim Team sozusagen und da auch alles dafür zu tun, dass dass das Team, und ich bin ja nun mal Teil des Teams, dass wir zielorientiert arbeiten, dass wir ergebnisorientiert arbeiten und alles dafür tun, gemeinsam als Team sozusagen auch das Ergebnis zu erzielen, das Ziel zu erreichen und gut dazustehen. Und die negative Ausprägung, die Dysfunktion passend dazu, ist die Dominanz von Status und Ego. Das heißt, dass einzelne Teammitglieder eigentlich ihr eigenes Ego und ihren eigenen Status über die Zielorientierung des Teams stellen und im Zweifel vielleicht sich das in der Handlung von einzelnen Personen im Team ausdrückt, dass sie dann in ihrer eigenen Priorisierung eher ihrem Ego folgen und sich selbst was Gutes tun oder sich selbst vielleicht besonders herausstellen, irgendwie, weil sie möglicherweise Ideen, die im Team entstanden sind, als ihre eigene Idee verkaufen, um damit gut dazustehen im Außen oder so, könnte so ein Beispiel sein. Das ist tatsächlich etwas, was dem Team jetzt nicht sonderlich gut tut.
Ja, für mich spielt da so das Thema Fokus auch eine große Rolle. Ne, wenn ich irgendwie mich als Team oder einzelne Teammitglieder leicht irgendwie ablenken lasse und dann irgendwie Flausen im Kopf habe oder doch irgendwie andere Dinge tue, als halt klar das verabredete Ziel zu verfolgen, ne, dann bin ich auch schnell bei einer Störung im Team. Das einzelne, du hast vorhin das Scrum-Ziel oder Sprint-Ziel erwähnt, ne, wenn Einzelne da halt nicht richtig mitziehen und sie das Ziel vor Augen haben, stattdessen sich irgendwie um andere Dinge kümmern oder so, ne, dann können auch leicht Störungen zu Tage gefördert werden. Was empfiehlst du Teams, wenn du sowas beobachtest, dass da irgendwie die Zielorientierung nicht bei allen komplett ausgeprägt ist?
Das ist ja schlauerweise in so einer Pyramide auch dargestellt. Ne? Also ich würde schon gucken, was ist die Ursache dafür, dass fehlende Zielorientierung da ist, dass die Leute dann Beispiel passt auch zu dem Begriff Status und Ego dominieren. Ne? Das heißt, ich bin halt nicht zielorientiert unterwegs und stütze mit meiner Arbeit die Zielerreichung meines Teams, sondern guck, dass ich meine persönlichen Ziele vielleicht erreiche oder so und nicht die des Teams, weil mir das wichtiger ist, dass ich irgendwie weiterkomme oder wie auch immer. Und da würde ich schon gucken, woran liegt denn das? Und was ist die Ursache dafür? Und da kann ich die Pyramide schon runtergehen sozusagen und überlegen, weil das steht alles in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang und auch in Wechselwirkung zueinander, diese Dinge, die wir gerade durchgegangen sind. Und das ist ein super breites Feld. Und da würde ich einfach gucken, wo liegt die Ursache möglicherweise in einem der Punkte, die wir vorhin gerade angesprochen haben.
Ja, wäre sicherlich auch die Empfehlung, wenn ich als Mitglied eines Teams das Gefühl habe, irgendwie läuft es nicht rund. Ne? Wir sind halt eben kein Höchstleister-Team, sondern irgendein anderes Team oder vielleicht auch nur eine Gruppe, ne? Also dass ich gar kein so richtiges Team bin, sich vielleicht mal so ein Modell zu schnappen und mal zu gucken, okay, wie ist denn das bei uns mit dem gegenseitigen Vertrauen, der Konfliktbereitschaft, wie ist das Commitment ausgeprägt oder diese gegenseitige Verantwortung, ist die halt irgendwie spürbar und ne, die Spitze der Pyramide, was wir gerade zum Schluss hatten, die Zielorientierung, ziehen da alle an einem Strang oder nicht. Vielleicht sogar das mal anonymisiert vielleicht im ersten Schritt bewerten zu lassen. Ne? Wie sehen die Teammitglieder diese fünf Facetten, die es halt irgendwie braucht als Rahmenbedingungen, um sich halt zu einem Höchstleister-Team zu entwickeln?
Genau, und vielleicht dann auch diese Dinge, also mit diesen Dingen, mit diesen Themen, mit diesen Punkten einfach mal ins Gespräch kommen mit dem Team und zu sagen, hey, was versteht ihr denn eigentlich unter Vertrauen? Was versteht ihr unter Konfliktbereitschaft? Wann denkt ihr, ist Konfliktbereitschaft gut bei uns? Wann würdet ihr das gut bewerten, dass man diese Dinge vielleicht mit dem Team gemeinsam mal so ein bisschen definiert und dann, genau wie du sagst, im zweiten Schritt mal überlegen, okay, wie bewerten wir das so für uns? Und das kannst du dauerhaft machen. Ne? Das kann eine Regelmäßigkeit irgendwie sein, in der du diese Themen reflektierst und behandelst, um halt dann tatsächlich auch zu gucken, wo kannst du besser werden als Team? Ne? Das ist jetzt keine Wissenschaft auch nicht, diese fünf Dysfunktionen. Das ist nicht wissenschaftlich untersucht oder belegt oder irgendwas. Das ist halt eine Brille, durch die man gucken kann, wenn man sich Teams ansieht. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Aber ich finde, da stecken wertvolle Aspekte drin, wo ich mir wirklich Gedanken darüber machen kann, sind diese Rahmenbedingungen in meinem Team eigentlich da? Und ich habe schon ein ganz gutes Bild vor Augen, wenn ich mir diese ganzen positiven Ausprägungen angucke, das würde ich mir vorstellen, das ist in einem Team vorhanden, in Nuancen natürlich, dann glaube ich, kann das schon echt ein gutes Team sein.
Total. Und ob ich das nun im Rahmen von Teamworkshop oder Retrospektiven oder ähnliches irgendwie tue, um dann zu gucken, okay, wo stellen wir denn bei uns vielleicht Defizite fest und können vielleicht konkrete Verabredungen, Maßnahmen, formulierte Prinzipien oder was auch immer uns dann irgendwie hilft, an dem wir uns dann orientieren, um dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, wir haben dann diese Vereinbarungen gefruchtet, haben wir uns dabei bei einzelnen Ebenen dieser Dysfunktionen-Tabelle, Pyramide-Tabelle, haben wir uns da verbessert und können wir uns so halt in Richtung eines Höchstleister-Teams irgendwie entwickeln. Genau. Ja, ich glaube, wir haben ein rundes Bild erzeugt zu dem Modell, aber auch zu uns. Von daher, ja, danke für deine Zeit. Hat sehr Spaß gemacht. Genau. Wenn ihr Hörer irgendwie Feedback habt zu der Episode oder Themenwünsche habt für Ergänzungen, neue Episoden, dann gerne her damit. E-Mail-Adresse ist podcast@kurswechsel.jetzt. Gebt uns auch gerne Bewertungen in den jeweiligen Kanälen, zum Beispiel bei iTunes ab. Und dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Jawohl. Tschüssi.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.